Willkommen zum letzten Talk in dieser Session. Ich freue mich, dass Matthias hier bei uns ist und uns was zu Kugis und, Entschuldigung, jetzt habe ich es vermasselt, zu Django erzählt. Jetzt haben wir gerade über Kugis gesprochen. War klar, genau, es geht um Django, es geht um OpenAPI. Ich übergebe das Wort einfach an dich, Matthias. Viel Spaß mit dem Vortrag.
Vielen Dank, Hannes. Genau, also Kugis ist meist nicht so weit weg, wenn ich auf der Bühne stehe, weil ich habe inzwischen doch meine 12, 13 Jahre Kugis-Entwicklung, Kernentwicklungserfahrung zusammen. Darum verstehe ich den Reflex gut. Genau, ich arbeite bei OpenGIS.ch. Ich versuche, die Intro-Slides hier kurz zu halten. Heute geht es um Web meets Desktop. Das heißt, ich mache was ich sonst eigentlich nicht so oft mache, nämlich über Web etwas erzählen, sonst wirklich meistens Kugis oder Kufield. Mehr die Themen, die ich bearbeite, bewirtschafte. Mein Name ist Matthias Kuhn. Ich, wie gesagt, bin Kugis-Kernentwickler seit vielen Jahren und arbeite als technische Leitung bei OpenGIS.ch, das ich vor über 10 Jahren auch mitgegründet habe. Und was wir machen, ist Verschiedenes. Was uns speziell macht, ist auch ganz Verschiedenes. Und noch mehr. Hier einige Organisationen, die mit uns arbeiten. Hier, wer wir sind, das sind alles meine lieben Kollegen im Team. Hier sind sie zu Hause und endlich geht es um die tatsächlichen Slides. genau. Konkret, um was geht es eigentlich heute? Es geht, ich entschuldige mich auch noch für die englischen Slides, ich werde die hier präsentieren, stellvertretend für einen Kollegen, der nicht dabei sein kann, leider, weil er auch kein Deutsch spricht. Und darum habe ich das jetzt für ihn übernommen. Ich finde die ganze Thematik aber selbst äußerst spannend. Darum freue ich mich auch darauf, hoffe auch, dass ich entsprechend kompetent rüberkomme. Es geht darum, eine oft angetroffene Infrastrukturentscheidung im GIS-Umfeld, nämlich den Thick Database Approach, wie wir dann den hier nennen, und was wir als Alternative vorschlagen, nämlich ein Django ORM für die Business-Logik einzuführen und OGC-API-Features für die Kommunikation gegen außen, die Schnittstellen gegen außen zu verwenden und dann noch so einige Resultate und nächste Schritte. Was wir antreffen so im Alltag, ist ziemlich oft dieser sogenannte Thick Database Approach. Ich komme gleich noch darauf, was wir genau darunter verstehen. Wir haben selbst sehr viele Applikationen damit auch umgesetzt und damit auch einiges an Erfahrung sammeln können, wie das so funktioniert. Wir werden das Ganze an einem kleinen Beispiel durchdenken, nämlich ein Leitungsnetz. Und auf diesem Leitungsnetz gibt es, wie sagt man dem, Ventile. Sind das Ventile? Sagen wir Ventile. Genau, die, da gibt es ja Ventile an diesen Leitungen dran. Und wenn das Ventil geschlossen wird, dann gibt es auf der Leitung auch keinen Druck mehr. Und umgekehrt, wenn es geöffnet wird, dann gibt es wieder Druck. Und das wollen wir eigentlich abbilden mit dieser Applikation. Und ich habe hier ein kleines Video vorbereitet, wie das aussieht. Wenn wir das hier auf Kugis anschauen und ein Formular haben, dann kann ich auf so ein Ventil klicken und das öffnen und schließen und ich sehe auch die Leitung, die dahinter verläuft. Die wird dann, die Linie, die wird eigentlich parallel dazu einfach nachgeführt. Wenn ich das schließe, wird sie rot. Wenn ich es wieder öffne, wird es wieder blau. Wunderbar. Jetzt im Falle von einem Datenbank-Approach, ich gehe davon aus, viele Leute hier drin kennen SQL, wissen etwa, wie das läuft. Ich brauche 2 Tabellen. Ich brauche eine Tabelle mit den Leitungen. Ich brauche eine Tabelle für die Ventile, habe darauf die Geometrie und einige sonstige Attribute gegebenenfalls. Und was ich dann auch noch habe, ist Triggers. Und zwar habe ich einen Trigger hier, der sieht so aus. Was der macht, ist, wenn irgendwo was geändert wird an gewissen Objekten, dann wird die Geometrie miteinander verschnitten und ich schaue, ist dieses Ventil auf einer Leitung? Falls ja, dann setzt die entsprechenden Fremdschlüssel, dass die übrigens zusammengehören und einen Einfluss aufeinander haben. Und zweitens habe ich noch einen anderen Trigger hier und der ist dafür da, dass das entsprechend geschlossen oder geöffnet wird. Das heißt, wenn ich auf dem Punkt, dass er auf dem Ventil etwas schließe oder öffne, dann wird das auf der entsprechenden Leitung einfach nachgetragen. Funktioniert ganz gut, wie wir vorhin gesehen haben, und hat auch seine schönen Effekte, dass es ziemlich schnell funktioniert. Ich brauche wenig Komponenten, ich habe meine Datenbank, ein bisschen Datenbankkenntnis, ich habe mein QGIS oder was auch immer vorne dran und kann damit arbeiten. Es gibt aber auch einige Limitierungen und die machen sich dann vor allem in komplexeren Projekten irgendwann bemerkbar. So in diesem einfachen Fall geht das noch ziemlich gut. Wenn wir nun aber dieses Datenbankschema mit allen Triggers drum und dran in der Zukunft weiterentwickeln wollen, dann wird es irgendwann schwierig. Dann müssen irgendwie die Datenbank, die kann man nicht jedes Mal komplett löschen und komplett neu schreiben. Das heißt, die muss man inkrementell irgendwie mit Deltas, so quasi diesen Zwischenschritten, nachziehen und weiterführen. Und das SQL selbst quasi, das ist dementsprechend nicht wirklich der Source Code, sondern nur das Resultat von all diesen Deltas. Also wenn ich wirklich ein langlegiges Projekt habe und das führt so dazu, dass ich zwar im meinem aktuellen Codestand denke, aber parallel dazu das alles auch irgendwie noch nachführen muss. Und das kann schon zu einigem an Hirnakrobatik führen. Auch die Lesbarkeit des Codes kann unter Umständen so ein bisschen darunter leiden. SQL ist ziemlich cool zu schreiben. Die Lesbarkeit davon, also ich habe mal so ein Union, das war etwas so groß, mit 27 Feldern, die aus zwei verschiedenen Tabellen zusammengeführt und berechnet werden. War super, ich habe es einmal geschrieben und 8 Jahre später musste ich das nochmal lesen und es war wirklich kein Spaß. Es gibt auch so von der Idee, also von der Entwicklungsumgebung her, nicht super gute Unterstützung. Es gibt so relativ wenig so Step-by-Step-Debugging, wie ich das vielleicht von Python oder sonstigen Entwicklungen her kenne, wie ich das debuggen könnte. Ein weiteres Ding ist der Unit-Test, Test-Driven Development und so ist in aller Munde heutzutage. Alle finden es eigentlich cool, wie viele das machen, das ist vielleicht eine andere Frage. Nichtsdestotrotz, wenn ich das für eine imperative Sprache wie zum Beispiel Python mache, ist das ziemlich viel einfacher. Ich habe ein gutes Tooling dafür, zu Frameworks zur Verfügung, die mich dabei unterstützen und so weiter. Mit SQL habe ich all das nicht. Ich habe auch für SQL schon Tests geschrieben, selbst ein ganzes Framework aufgesetzt. Auch hier, es war nicht unbedingt der angenehmste Job, den ich je gemacht habe. Und wenn ich das Ganze dann noch modularisieren will, dann wird es noch ein bisschen komplexer. Also ziemlich oft, jetzt gerade so ein Beispiel, das ich im Kopf habe, da haben wir Abbas-Leitungen verwaltet. Das war quasi das Basisprodukt, dann will aber jeder Kunde noch so ein bisschen seine eigene Spezialisierung und Module irgendwo obendrauf. Und wenn ich das dann auch noch reinbringen will, wird es etwas schwieriger. Genau, was nun? Die Alternative, ich habe es zu Beginn schon angetönt, ist eigentlich, ich brauche irgendwas zwischen meiner Datenbank und meinem Cookies, das wir jetzt in diesem Fall als Klienten haben und wir haben es hier mal für Python und Django entschieden. Wir werden also die Business-Logik in Django entwickeln und die Interaktion damit durch einen Web-Services, durch APIs umsetzen. Kurze Frage, wer hier drin hat schon mal etwas, wenn auch nur Kleines, mit Django gemacht? Gut, wer kennt oder hat schon mal mit OGC API Features gearbeitet? Das ist eine Geokonferenz, wunderbar. Darum, Django ist ein Python-basiertes Framework für Webentwicklung, das einem Model Templates UMVT Architektur-Pattern folgt. Es geht wirklich vor allem darum, dass man komplexe, datenbankgestützte Applikationen effizient umsetzen kann und den ganzen Rest dieser Beschreibung könnt ihr selbst lesen und sonst schenken wir ihn uns. Django bringt vor allem etwas mit, ein ORM, Object Relational Mapper. Das heißt, ich kann eigentlich meine Datenstruktur, die ich sonst in SQL schreiben will, kann ich in Python schreiben als Python-Klassen und Django übersetzt das dann in die entsprechende Datenbankstruktur. Die kann zum Beispiel in Postgres sein, kann ich sehr empfehlen, weil ich Postgres ziemlich gut mag. Es gibt eine Erweiterung, die heißt Django, die macht Spatial und die ganzen Migrationen, also das, was wir vorhin als Delta bezeichnet haben, das gibt es eigentlich gratis dazu. Ist nur die halbe Wahrheit, aber wir sagen es jetzt mal so. Wenn ich was an meinen Klassen ändere, dann wird mir Django automatisch die entsprechende Migration von einer Datenbankversion zur nächsten Datenbankversion erstellen. Natürlich muss ich bei komplexeren Szenarien noch den genauen Migrationspfad definieren etc., daran führt nichts vorbei, aber es gibt ziemlich viel, das kommt einfach schon mit. Weiter gibt es noch einige andere interessante Themen, wie zum Beispiel Authentifizierung oder wir haben auch Permission-Systeme, die da mitkommen und Django ganz allgemein, das bildet eigentlich von Grund auf Modularisierung, das heißt, ich habe verschiedene Apps, die ich dann zusammen in eine große Web-Applikation umbauen kann. Genau, dann wenn wir das jetzt anschauen, wie das in Django aussehen würde, sehen wir hier eigentlich dasselbe. Wir haben eine Klasse Pipe, also Python natürlich, was wir hier sehen. Auch hier haben wir die Felder eigentlich definiert, plus noch einige Metainformationen, was ist jetzt Primärschlüssel, was sind Fremdschlüssel und so weiter, welches Koordinatensystem etc. Dasselbe für die Ventile, auch eine entsprechende Klasse. Und damit habe ich eigentlich wie die Datenbankstruktur definiert und das in SQL umschreiben und in die Datenbank bringen. Das macht jetzt Django für mich. Was ich auch habe, sind dann so Zusatzdecorators, die mir sagen, wenn ich etwas speichere, dann mach noch X und Y. Also zum Beispiel schau, dass die geometrische Verschneidung stattfindet, dass die Ventile den Leitungen zugeordnet werden, dass das geschlossen und geöffnet wird und so weiter. Und ganz ehrlich, ich finde es lesbarer als das SQL, was wir vorhin gesehen haben. Das ist vielleicht so die Quintessenz mal so in erster Linie. Hier mal noch, wie das dann ausschaut, wenn ich das jetzt mal von der Kommandozeile in Python benutze. Was ich hier mache, ist, ich mache einige Punkte, dann mache ich noch eine Linie daraus, dann mache ich die entsprechenden Objekte, wie hier eine Leitung, hier ein Ventil. Dann setze ich, also hier quasi, wenn ich das Ventil kreiere direkt auf der Leitung, dann wird hier natürlich der entsprechende Fremdschlüssel gesetzt, nach diesem Befehl hier. Und danach kann ich etwas schließen oder entsprechend hier, genau, hier schauen wir mal, im Normalfall ist das geschlossen, diese Leitung. Wenn wir jetzt das entsprechende Ventil öffnen, umgekehrt, im Normalfall ist es nicht geschlossen, wenn ich jetzt das entsprechende Ventil schließe und das speichere, dann wird das angepasst entsprechend. Also das ist die ganze, quasi der Beweis, das wäre quasi so ein klassischer Test, den man irgendwo dann einführen könnte. Schön und gut, das große Problem ist natürlich, dass wir auch irgendwie mit dem über irgendwelche Frontends interagieren wollen, sei es QGIS, sei es QField, sei es Web. OGC API Features ist der modernere Standard für WFS, war auch eine Zeit lang unter dem Namen WFS 3 bekannt und beschreibt schlussendlich, wie ich auf Objekte über HTTP Web Services zugreifen kann, OpenAPI-Spezifikation. Hier zum Beispiel, wie das dann ausschaut, da kann ich auf so eine Pipe Collection zugreifen und sehe die entsprechenden Objekte als GeoJSON. Und was jetzt in diesem Zusammenhang besonders interessant ist, ist das OGC API Features, basiert auf OpenAPI, auf dieser Spezifikation, das Django REST Framework, also OpenAPI ist auch eine REST-Schnittstelle, das kann genau das Gleiche. Das heißt, wir haben wie in beiden Technologien einen gemeinsamen Nenner, den wir eigentlich verwenden können. Was uns dazu geführt hat, ein neues Modul zu bauen, eine neue Django-App. Das nennt sich Django OAPIF für OGC API Features. Und was es macht ist, komme ich gleich noch dazu, was das macht ist, ein Django-Modell als OGC-API-Features zur Verfügung zu stellen. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Was sich vielleicht der eine oder andere jetzt überlegt, aber im Moment, es gibt doch PyGeo-API. PyGeo-API ist auch Python, PyGeo-API kann auch meine ganzen Themen, meine Postgres-Datenbank zur Verfügung stellen. Stimmt natürlich alles. Der Unterschied ist, es kann nicht direkt auf Django Models angewendet werden. Das heißt, die ganze Business-Logik, die ich geschrieben habe und gezeigt habe, die kann ich damit nicht haben, sondern ich muss die eigentlich weiterhin in der Datenbank haben. Django OAPIF ist ein Django-Modul oder eine Django-Applikation, ist Open Source MIT und stellt uns Decorators zur Verfügung, also eigentlich einen, nämlich Register OAPIF Viewset mit einem bestimmten Koordinatensystem. Und wenn ich das jetzt hier hinmache, dann wird euch automatisch dieses Modell als OGC API Features gegen außen zur Verfügung gestellt, ohne dass ich noch irgendwie groß sonst was mache. Und damit habe ich einen schönen Endpunkt, den ich nicht nur lesen, sondern auch schreiben kann mit allen Nebeneffekten, wenn ich darüber zugreife, und der Business Logik, die dahinter getriggert wird. Ich zeige das hier mal noch kurz, wie das dann aussieht. Das gibt dann auch automatisch so schöne Webinterfaces, die man hier anschauen kann, bei der ich dann sehe die entsprechenden beschreibenden Dokumente, die durch die OGC-API-Spezifikation kommen und die Objekte, die darin liegen, also die Features tatsächlich. Am lebenden Beispiel sieht das denn so aus. Das ist eigentlich das gleiche Beispiel, das wir am Anfang gesehen haben. Einfach diesmal nicht direkt auf der Datenbank mit Triggers umgesetzt, sondern mit einem entsprechenden Django-basierten Ansatz. Und wenn das gespeichert wird, sehen wir hier, dass der Zustand der darunterliegenden Leitung sich ebenfalls ändert. Also das Speichern selbst sehen wir nicht, weil das QGIS, der Speichern-Button, jetzt geklickt wird und dann wird auch der Status angepasst. Genau, das heißt, Django OAPIF erlaubt uns Interaktionen mit Django Models über Web Services, bringt uns die ganzen Django Power Tools wie Authentifizierung, User Management und so weiter. Und was halt wirklich interessant ist, finde ich auch das ganze Ökosystem als gut unterhaltenen Packages, die uns nicht nur die Tools von der Geoszene bringen, sondern eigentlich die Tools von einer ganzen Welt von Python Web Applikationsentwicklern, was schon noch ein bisschen mehr ist, das wir hier einfach mitnehmen können. Genau. Gratis dazu gibt es auch sogenanntes Django Admin, das ist ein Webinterface, das kommt einfach mit. Ich habe hier einen Überblick über alle meine Leitungen und Ventile. Das sieht dann so aus, ich kann auf ein Ventil klicken, ich habe hier schon standardmäßig eine Karte drin und sehe auch sonst die ganzen Attribute, kann die auch über ein Webinterface ändern. Was ziemlich cool ist, weil damit kann ich einem bestimmten Kundenkreis, der nicht QGIS-affin ist, doch sehr viele Daten einfach über ein Webinterface auch zur Verfügung stellen und das alles über dieselbe Schnittstelle. Hier noch ein weiteres Beispiel aus einem realen Projekt. Elektrik ist hier das Thema. Ich habe auf der linken Seite mein QGIS-Projekt mit Sektionen, Leitungen, Kabeln, glaube ich, ineinander verschachtelt. Und rechts sehe ich, dass ich automatisch über einen entsprechenden Endpoint auch so Querschnittgrafiken erzeugen kann, wo ich sehe, wo in meiner Leitung drin sind jetzt meine Kabel etc. Und das kann ich dann quasi in QGIS drin parametrisiert erfassen und die entsprechenden Bilder generieren. Wunderbar, ich glaube, das muss ich nicht weiter erklären. Jetzt noch kurz zu den Limitierungen. Ich habe leider nicht allzu viel Zeit, um zu zeigen, wie lange das dauert. Es ist nicht ungeheuer schnell, was wir bis jetzt haben. Hier sind, ich glaube, 5000 Objekte, Gemeinden in der Schweiz, Gemeindegrenzen. Es dauert relativ lange, bis das in QGIS geladen ist. Wir haben das natürlich auch noch auf eine schöne Grafik gebracht, damit es etwas wissenschaftlich aussieht. Und wir sehen, dass das linear einfach zunimmt die Ladezeit pro Objekt, wird das etwas langsamer, was nicht weiter erstaunlich ist, aber es nimmt doch ziemlich intensiv zu. Isoliert wurde das auf die Serialisierung von Objekten in Python. Das heißt, ich nehme die Daten aus der Datenbank und versuche, die irgendwie in ein GeoJSON reinzupressen. Gibt zwei Probleme dabei. Das eine ist unser Webservice, der das macht. Das andere ist QGIS, das nicht super optimiert ist für so einen Datenzugriff. Ich komme gleich noch dazu. Wir haben da schon erste Tests jetzt gemacht, wie man das verbessern könnte. Nämlich, indem man die Serialisierung direkt in der Datenbank machen. Das heißt, ich frage die Datenbank, hey, gib mir noch ein GeoJSON zurück, anstatt dass ich das irgendwie als WKB aus der Datenbank lade und dann in Python die ganzen Tricks mache. Das gibt mir schon etwa eine doppelt so schnelle Ladezeit. Weitere Optimierungsmöglichkeiten wären in Django, indem wir hier eine andere Technologie verwenden, die auf Pydantic beruht. Django Ninja heißt Rust-Implementierung, ist die wahrscheinlich auch noch etwas schneller wäre. Weitere Möglichkeiten wäre, dass man den Data Provider in QGIS, wir haben jetzt wirklich QGIS eigentlich meistens als Frontend verwendet, indem man den noch etwas polieren würde, zum Beispiel diese Progress-Bar, die da kommt, wenn ein Layer geladen wird, ist eigentlich nicht mehr so State-of-the-Art. Die Attributtabelle muss auch nicht 5000 Objekte zwingend schon laden, wenn man die Tabelle öffnet, sondern es wäre okay, wenn die mal 200 lädt und man danach durchklicken kann, paginated. Oder dass man zum Beispiel, was auch nicht optimal ist, in der Datenbank ist das als WKB gespeichert, dazwischen wird es in GeoJSON umgewandelt und im QGIS wird es wieder in WKB zurückgewandelt, dass man da zum Beispiel den ganzen WKB bis zum Ende durchreichen würde. Würde wahrscheinlich auch etwas besser funktionieren. Es gibt Ideen, wie man das machen könnte und vielleicht kommen wir irgendwo dazu. Die andere Option wäre für die Attributtabelle, die so ein bisschen painful ist. Ich habe das jetzt nicht bis zum Ende gespielt, aber die dauert auch einfach lange, bis die geöffnet ist. Dass man die einfach im Web anschaut, anstatt im QGIS mit gewissen Vor- und Nachteilen. Zweitletztes Slide, allzu viel Zeit habe ich nicht mehr. Es kommt etwas darauf an, ob das sinnvoll ist auf den Use Case. Wenn es wirklich komplexe Datenmodelle mit vielen Beziehungen so sind und so, ist das wahrscheinlich noch nicht so weit, dass man das jetzt damit machen könnte. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, es gibt eigentlich ein großes Potenzial dafür. Es wäre jetzt für einfache, wirklich einfache Beispiele, irgendein Baumkataster, Friedhofskataster, was weiß ich, da sind die Anzahl Objekte oft überschaubar, doch wirklich eigentlich schon ganz gut geeignet. Ihr seid herzlich eingeladen, da mitzuhelfen. Das Ganze liegt auf GitHub und ich möchte mich an dieser Stelle noch bedanken an die Sponsoren Morges, Yverdon-les-Bains und Nyon, die dazu beigetragen haben, dass das so ist. Punktlandung zeitlich, glaube ich, und ich freue mich auf Fragen.
Absolute Punktlandung. Und Kugels kam vor, Moderation war vorher perfekt von mir. Von daher, alles gut. Genau, die erste Frage wäre, also fragt gerne noch mehr Fragen, es sind noch nicht so viele da, wir haben noch Platz für ein bisschen was. Wäre es nicht möglich, die Attributformulare in Kugels aus JSON-Schema, was die OGC-API ja mitbringt, zu generieren?
Ja. Nein, natürlich wäre das möglich. Das ist wie auch möglich jetzt schon aus Postgres-Datenbankschemas oder JPackage-Datenbankschemas. Wir versuchen da schon unser Bestes auf Kugis-Seite, die Formulare entsprechend, keine Ahnung, Constraints und erlaubte Datentypen etc. Irgendwie zu konfigurieren. Ein ähnlicher Ansatz wäre natürlich auch da denkbar. Am Ende gibt es aber noch sehr viele weitere Informationen, die man in Attributformulare einfließen lassen kann, die daraus nicht abgeleitet werden können, aber es gibt sicher mal so eine gewisse Vorkonfiguration, die out of the box gemacht werden könnte. Ja.
Unter welcher Lizenz ist Django ORPF offen verfügbar?
Entschuldigung, nochmal.
Unter welcher Lizenz liegt das Projekt?
MIT.
Cool. Sie erwähnten GeoDjango, welches Geodaten in Django reinbringt. Ist Django ORPF eine Erweiterung von GeoDjango oder eher ein Ersatz?
Eine Erweiterung, also es basiert auf GeoDjango, arbeitet mit GeoDjango zusammen und unterstützt dann einfach diese Dekoratoren, die das als OAPIF zur Verfügung stellen und im Hintergrund aber die ganze Serialisierung und Deserialisierung findet über GeoDjango statt. Also dort wäre unter Umständen auch der Punkt, um für die Performance Optimierungsmöglichkeiten anzusetzen. Am idealsten, wenn man das an der richtigen Stelle macht.
Kann Django ORPF auch vererbte Klassen umsetzen?
Ziemlich sicher schon. Ich müsste jetzt bei den entsprechenden Experten nachfragen, aber ich gehe davon aus, dass ja.
Wäre komisch, wenn
alles andere wäre eigentlich komisch, genau. Ja. Ja.
Ihr könnt noch weiter Fragen stellen. Ich habe noch ein. Ah, hier sehe ich eine. Ich laufe mal rüber.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar Kugis, der Client für ORF. Der kann auch transaktional jetzt schon verwendet werden für euren Webservice. Das heißt, dass also über ein Kugis editiert werden kann. Das ist implementiert.
Das ist implementiert, ja.
Und das funktioniert auch mit anderen ORFs getestet oder wartet, seid ihr die Ersten, die das machen?
Das wird auch mit anderen funktionieren. Wir werden überlegen, ob ich ein Projekt kenne, wo das schon mal getestet wurde. Ich glaube, mit PyGeo API wurde es auch schon mal getestet. Würde ich jetzt aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube.
Wie? Transaktional.
Also mit Schreibsupport, ja genau. Ja, ja, doch, soweit ich weiß, wurde es auch damit schon mal getestet, genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das im Rahmen dieses Projektes umgesetzt haben. Es könnte sein, aber auch da, das so, kenne ich nicht alle Details, wie es gelaufen ist. Aber ja, es wird unterstützt von Kugis auf jeden Fall. Schreibsupport für OGC API Features. So, danke. Ja.
Das wäre meine Frage gewesen, von daher vielen Dank. Dass es schon so weit ist, wusste ich gar nicht. Ja, dann nochmal herzlichen Dank, Matthias, für diesen tollen Vortrag.